DW Menschen und Märkte.
Jetzt doch abwärts, wie es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist. Neuordnung. Bertelsmann übernimmt Gruner und Jahr. Die große Literaturschau, die Buchmesse in Frankfurt und Spanien will sich aus der Krise kämpfen, doch die Korruption blüht immer noch. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Da ist er wieder, unser Lieblingssatz der vergangenen Jahre. Deutschland ist gut durch die Krise gekommen. Aber muss es nicht bald heißen, eine Zeit lang haben es die Deutschen ganz gut durch die Krise geschafft? Im Jammern und Schwarzsehen macht uns Deutschen ja kaum jemand was vor. Deswegen mal Gemach. Zwar sehen die Eckdaten nicht mehr so gut aus wie noch im letzten Jahr, zwar sehen immer mehr Prognostiker eher dunkelgrau in die Zukunft, aber ganz so schlimm muss es ja nicht kommen. Oder doch? Sami Ibrahim über die Lage der deutschen Wirtschaft.
Die Liste der negativen Konjunkturdaten ist inzwischen schon recht ansehnlich. Die Stimmung der Einkaufsmanager in den USA gesunken, die der deutschen Verbraucher ebenso. Die deutsche Wirtschaft schaut pessimistischer in die Zukunft, der Exportüberschuss Deutschlands sinkt. Nun also bestätigen die Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie, was zu befürchten war, ein erheblicher Rückschlag.
Es scheint so, dass es jetzt relativ dicke kommt bei den Konjunkturindikatoren,
sagt Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank. Und angesprochen auf die jüngsten Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie.
Nun muss man bei den Zahlen der Auftragseingänge immer sehen, dass das sehr stark schwankende Zahlenreihen sind, die auch von einzelnen Faktoren sehr stark beeinflusst werden. Das sind beispielsweise Großaufträge. Die letzte Zahl vor der jetzigen war sehr stark gewesen, sodass der Markt schon erwartet hat, dass es einen Rückschlag geben würde. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie weit reiht sich das ein in die Reihe der rückläufigen Konjunkturindikatoren, die wir über das Jahr hinweg ja schon bekommen haben.
Und rosig sieht es da nicht aus. Von der Euphorie im Frühjahr ist nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil. An der Börse wird inzwischen davon ausgegangen, dass Europa in die Rezession fallen könnte. Deutschland ist zwar immer noch die Konjunkturlokomotive für die Eurozone, doch die angehängten Wagen sind inzwischen zu schwer. Der deutsche Außenhandel, also ausgerechnet der Konjunkturmotor des Landes schlechthin, stottert. Ulrich Carter warnt jedoch vor Panik, man habe aus deutscher Sicht zwei Arten von Ausland.
Zum einen die Weltwirtschaft. Hier läuft die Konjunktur relativ gut, insbesondere allen voran die Vereinigten Staaten. Das andere Ausland ist das europäische Umfeld. Und hier haben wir ja nur sehr, sehr wenige und schwache Lichtblicke in den europäischen Problemländern, beispielsweise in Spanien, aber in anderen Ländern eben ausgeprägte Schwächesignale. Und das kommt natürlich auch in Form von geminderten Exporterwartungen auch in Deutschland an.
Das geht so weit, dass auch in Deutschland inzwischen kaum noch investiert wird, um zum Beispiel für kommende Aufträge gerüstet zu sein. Die Europäische Zentralbank tut derzeit zwar alles, damit die Wirtschaft genau dafür genug Geld bekommt, doch nachgefragt werden solche Kredite eben nicht. Warum auch, fragt sich David Kohl, Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Bär.
Warum soll ich investieren, wenn tatsächlich die Nachfrageseite recht schwach bleibt? Das heißt, hier gibt's auch Nachfrageelemente, die hier die Kreditvergabe hemmen. Und die Regulierung entfaltet hier tatsächlich auch keine neuen Kräfte. Man reguliert stärker, man schreibt den Banken, macht ihnen höhere Vorschriften, hier Risiken einzugehen bzw. nicht einzugehen. Und das alles dämpft tatsächlich die Kreditnachfrage. Vielleicht sagt man in 10 Jahren gut so, denn wir haben hier keine Übertreibung provoziert. Aber das Ergebnis ist tatsächlich ein sehr, sehr bescheidener Wachstumspfad.
Dass das Wachstum speziell im europäischen Ausland so langsam anläuft, hat mehrere Gründe. Zum einen den noch zu Jahresbeginn starken Euro, dann die Sparbemühungen der Regierungen. Und die großzügige Kreditvergabe der früheren Jahre gehört der Vergangenheit an.
Sei es im Immobilienbereich, dort immer sehr sichtbar, zum Beispiel immer das große Beispiel Spanien, aber auch im sonstigen Konsumbereich in Frankreich, in Italien. Man lebte über seine Verhältnisse, weil die Kreditvergabe tatsächlich so locker war. Und da hat man sich in Europa entschieden, das relativ langsam zu machen. Und wenn man etwas langsam macht, dann dauert es halt etwas länger.
Grund zur Sorge sehen die Volkswirte allerdings noch nicht. Zwar sind die Zahlen nicht eben erbaulich, die Konjunkturprognosen werden allerorten auch heruntergeschraubt. Doch schon im nächsten Jahr könnte sich beispielsweise der schwächere Euro wieder bemerkbar machen und der Wirtschaft in Europa auf die Sprünge helfen. Volkswirte denken ebenso. Sie sehen weniger das Jahr oder ein Quartal, sie denken in Zyklen. Und der aktuelle Wachstumszyklus hat nun mal eben erst begonnen.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Samir Ibrahim. Im deutschen Verlagsgeschäft kommt es zu einer Großfusion. Bertelsmann, bislang Mehrheitseigner beim Verlagshaus Gruner und Jahr, übernimmt zum 1. November das Hamburger Haus komplett. Bertelsmann, der Konzernsitz im westfälischen Gütersloh, ist Europas größtes Medienunternehmen und besitzt mit der RTL Group auch die größte werbefinanzierte Sendergruppe des Kontinents. Im Verlagshaus Gruner und Jahr werden vor allem Zeitschriften verlegt, darunter Stern, Kapital und Brigitte. Stefan Duksch über eine nicht unumstrittene Übernahme.
Nun also zu 100%. Bertelsmann, Europas größtes Medienunternehmen, übernimmt Gruner und Jahr, die Nummer 2 der europäischen Druck- und Verlagshäuser. Zum 1. November wechseln die letzten 25% der Anteile nach Gütersloh. Wie viel Geld aus den liquiden Mitteln Bertelsmann dafür in die Hand nimmt, wollte man nicht sagen. Vorstandschef Thomas Rabe heute in einer Telefonkonferenz.
Wir haben noch in den vergangenen Monaten in großem Einvernehmen die strategische Neuausrichtung von Gruner und Jahr begleitet. Bertelsmann wird den Vorstand dabei weiter unterstützen und vor allem die notwendigen Mittel für Investitionen zur Verfügung stellen. Gruner und Jahr bleibt ein eigenständiges Verlagshaus, das der Vorstand führt und in dem die Chefredakteure ein Höchstmaß an publizistischer Freiheit genießen.
Bei Gruner und Jahr erscheinen der Stern, Brigitte oder Geo. Zudem gibt es eine Beteiligung am Spiegel. Doch das erheblich zurückgehende Anzeigengeschäft hat die Bilanz der vergangenen Jahre verhagelt. Das machte für Bertelsmann die Übernahme jetzt etwas günstiger. Zuletzt wurde in Hamburg angekündigt, dass 400 der 8.500 Stellen gestrichen werden sollen. Für so manchen kam es deshalb überraschend, dass Bertelsmann nun in Hamburg komplett einsteigt, anstatt Anteile abzustoßen. Doch Bertelsmann und Thomas Rabe sind überzeugt.
Das Geschäft Gruner und Jahr hat erhebliche Substanz, es hat erhebliche Profitabilität. Es entwickelt sich nach unserer Einschätzung im zweiten Halbjahr gut. Natürlich sind die Herausforderungen bekannt. Diese Herausforderungen gehen wir an mit der Strategie von Gruner und Jahr, die ansetzt bei der Vitalisierung der Marken. Und weil wir von der Strategie überzeugt sind, haben wir unsere Anteile aufgestockt.
In 2 bis 3 Jahren, so Rabe, soll die Gewinnmarge wieder deutlich steigen. Dann will Gruner und Jahr sein Geld verstärkt über journalistische Internetauftritte und Online-Geschäfte verdienen. Für diese Umbaumaßnahmen sollen binnen 5 Jahren 500 Millionen Euro investiert werden. Trotz aller Digitalisierung, Zeitschriften wird es bei Gruner und Jahr weiter geben. Damit stellt sich Bertelsmann anders auf als beispielsweise der Springer Verlag, der zuletzt in großem Stil Zeitungen verkaufte. Vorstandschef Thomas Rabe zu den jüngsten Investitionen von Bertelsmann.
Diesen klaren Bekenntnissen zu den Bereichen Fernsehen, Buch und Musik folgt nun ein weiteres klares Bekenntnis zum Journalismus und zum Wert journalistischer Inhalte auch im digitalen Zeitalter. Insgesamt haben wir in den letzten 2 Jahren unser Portfolio an Inhaltegeschäften deutlich ausgebaut und unseren Anspruch untermauert, erste Wahl für Künstler und Kreativschaffende zu sein, die einen starken unternehmerischen und internationalen Partner suchen.
Die Anteile an Gruner und Jahr will Thomas Rabe auf jeden Fall behalten. Bertelsmann habe nicht die Absicht, Gruner und Jahr in Teilen oder komplett weiter zu verkaufen.
Aus Gütersloh berichtete Stefan Duksch. In Frankfurt beginnt in dieser Woche die internationale Buchmesse. In den Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebensbereiche, und da macht der Buchmarkt natürlich keine Ausnahme, da haben es traditionelle Geschäftsmodelle immer schwer. Das wird dann eines der Themen sein, um die es in Frankfurt gehen wird. Wolfram Schrag mit einem Ausblick auf die Leitmesse der Literatur.
Sie werden nicht umsonst Hotspots genannt. Es sind die Bereiche der Frankfurter Buchmesse, in denen Besucher einen Blick in die Zukunft des Publizierens wagen können. Die Veranstaltungen heißen unter anderem Augmented Reality bei Kinderbüchern oder Crowdfunding für Buchprojekte. 90 Aussteller aus 30 Ländern bieten ihre Lösungen an, die mit dem Buch in gedruckter Form wenig zu tun haben. Für Jürgen Boos, den Direktor der Frankfurter Buchmesse, geht es aber darum, dem Leser oder Nutzer Inhalte zu vermitteln.
Ich meine, wenn wir jetzt von der Medienwelt sprechen, wäre das besser einerseits. Und andererseits haben wir Länder, in denen es den Verlagen und dem Buchhandel wahnsinnig gut geht. Und wir haben einfach gesättigte Märkte, wie wir es auch hier in Deutschland haben, wo der Buchhandel insbesondere kämpft.
Und deshalb fordert die Brancheninitiative Vorsicht Buch die Besucher dazu auf, sich für eine der 4.782 Buchhandlungen in Deutschland zu bekennen. Jeder habe, so der Börsenverein, die Wahl, wo er sein Lieblingsbuch kauft. Und doch steigt die Zahl derjenigen, die sich Bücher online aussuchen, dort bestellen und auch digital lesen. Das liegt vor allem daran, dass die Endgeräte immer komfortabler werden. So erwartet der IT-Branchenverband Bitkom, dass über kurz oder lang das Tablet oder das Smartphone mit besonders großem Bildschirm das Lesegerät der Wahl sein wird. Das zeigt sich bei den Ausstellern. Der koreanische Technologiekonzern Samsung wird erstmals mit einem großen Stand auf der Messe sein. Auch wird anlässlich der Buchmesse in diesem Jahr erstmals das schönste und originellste E-Book prämiert. Rund um das E-Book wird viel experimentiert. Zum Beispiel publiziert der Hansa Verlag nun kurze Texte namhafter Autoren in seiner Hansa Box in einem eigenen Digitalverlag. Und natürlich sorgt der weltgrößte Buchhändler Amazon für Unruhe. Er will nun auch in Deutschland eine Flatrate für elektronische Bücher anbieten. Messedirektor Jürgen Boos ist aber skeptisch.
Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube, dass wir bei Büchern eine andere Geschichte haben als bei Musik, wo das durchaus funktioniert. Und wir sehen ja auch im Filmbereich, dass jetzt kommen. Das hängt natürlich jetzt auch ab, was für Inhalte Amazon zur Verfügung stehen. Und bis jetzt gibt es keine Inhalte bei Amazon.
Verlage und Buchhändler sind Amazon in herzlicher Abneigung verbunden. Schon seit einiger Zeit streiten sich Verlage und der US-Konzern um Rabatte beim E-Book-Handel. Dieser Konflikt ist noch lange nicht gelöst. Alle warten gespannt, wie sich der deutsche Ableger der schwedischen Bonnier-Gruppe in den Verhandlungen schlägt. Insgesamt hat die Medienkonzentration im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Die großen Konzerne wachsen. Bertelsmann ist mit seiner Marke Penguin Random House zum weltgrößten Publikumsverlag geworden.
Wir sehen einfach in verschiedenen Sparten, dass die großen drei Medienkonzerne, ob das Bonnier oder Holzbrink oder Bertelsmann ist, immer größer werden, dass viele unter dieses Dach schlüpfen. Aber was total spannend ist, ist auch die Zahl der Start-ups immer größer wird. Das heißt, Leute, die sich zutrauen mit einer neuen Geschäftsidee, die im weitesten Sinn mit Erzählen, mit Geschichten zu tun haben oder mit Bildung zu tun haben, auf die Buchmesse kommen.
Und genau das sind die Geschichten, die die Veranstalter am liebsten hören. Dass es kreativ weitergeht, ob digital oder gedruckt.
Wolfram Schrag aus Frankfurt. Schaut man sich die Euro-Krisenländer des Südens an, so fallen einige Gemeinsamkeiten auf. Vor allem, dass die Krisenanfälligkeit einer Volkswirtschaft umso größer wird, je korrupter sie ist. Ein Beispiel dafür bietet Spanien. Dort haben die Manager einer Sparkasse es besonders dreist getrieben. Aus Madrid Daniel Sulzmann.
Das System funktionierte ganz einfach. Aufsichtsräte und Direktoren der Sparkasse Caja Madrid bekamen eine Kreditkarte und konnten dann munter drauf loskonsumieren. Kleidung, Reisen, Restaurantbesuche oder auch einfach Bargeld abheben. Die Bank zahlte. In einem Fall gab ein Aufsichtsratsmitglied über 450.000 Euro in 8 Jahren auf diese Weise aus. Schön, dass der Mann zur kommunistischen Partei gehörte, die bis heute in Spanien nicht müde wird, die Korruption und das Verhalten der Reichen und Mächtigen anzuprangern. Wenn die Zahlen stimmen, haben sich insgesamt 86 Bankmitarbeiter, Direktoren, Aufsichtsräte etc. bereichert. Mit dabei die konservative Volkspartei, die sozialistische Partei, die Kommunisten, Gewerkschaftsvertreter und hochrangige Mitglieder des Unternehmerverbandes. Am Ende wurden so ca. 15 Millionen Euro veruntreut. Kein Wunder, dass der Ministerpräsident der autonomen Gemeinschaft Valencia, Alberto Fabra, heute Morgen im Frühstücksfernsehen ein bisschen hilflos aussah, als er auf das Ausmaß der Korruption in Spanien angesprochen wurde. Wir müssen einfach den Schulterschluss mit den Bürgern suchen. Alles, was uns von ihnen trennt, müssen wir unterlassen. Wir müssen dafür arbeiten, dass das Vertrauen zurückkommt mit unserer täglichen Arbeit. Ob das reichen wird, ist fraglich. Überall im Land sitzt die politische Klasse und die wirtschaftliche auf der Anklagebank. In Andalusien wird gerade untersucht, wie Hunderte von Millionen von Euro, die eigentlich für die Weiterbildung von Arbeitslosen gedacht waren, in den Taschen der Gewerkschaften oder ihnen nahestehender Personen versickern konnten. Das ist der Verdacht. In Katalonien stehen Teile der Familie Pujol unter dem Verdacht, ebenfalls hunderte Millionen Euro ins Ausland geschafft zu haben, Geld gewaschen zu haben, und immer wieder geht es in vielen Fällen in Spanien um Provisionszahlungen an Politiker, also Bestechungsgelder. Eigentlich sind die 15 Millionen Euro, um die es diesmal geht, eher Peanuts. Aber Bankia, die Nachfolgebank der Sparkasse Madrid, die wie weitere 6 Sparkassen in Bankia aufging, musste mit 22 Milliarden Euro Steuergeld aus Europa gerettet werden. Das war 2012. Kein Wunder, dass dieser Demonstrant schon damals sagte: Sie retten die Banken und die Unternehmen, die noch nicht mal Steuern bezahlen. Am Ende sind es immer wir kleinen Leute, die den Kopf hinhalten müssen, zum Beispiel bei den Kürzungen im Gesundheitswesen. Und das für die, die unser Land ausgeplündert haben. Und die politischen Konsequenzen zeigen sich unmittelbar. Die beiden ehemals großen Volksparteien in Spanien stürzen bei den Umfragen immer mehr ab. Die Protestpartei Podemos, die schon bei den Europawahlen überraschend viele Stimmen, nämlich aus dem Stand 8% erreicht hat, liegt jetzt deutlich über 14%. Und wenn noch weitere Korruptionsskandale durchs Land ziehen, und davon ist auszugehen, werden die Zahlen von Podemos sicher noch steigen. Denn die überwältigende Mehrheit der Spanier hat es satt, Ausreden anzuhören wie die eines ehemaligen hohen Angestellten im Fall der schwarzen Kreditkarten. Uns hat doch niemand gesagt, dass es illegal ist, diese Kreditkarten zu benutzen, rechtfertigte sich der Mann dieser Tage. Und das sind Sätze, die will inzwischen in Spanien, nach den Jahren der größten finanziellen und wirtschaftlichen Krise, die das Land in seiner jüngeren Geschichte erlebt hat, einfach niemand mehr hören.
Mit diesem Bericht von Daniel Sulzmann aus Madrid endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.